NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekern, schönen guten Abend. Die Bilder können einem jeden Appetit auf Schnitzel oder Putenfilet endgültig verderben. Tiere, die in ihrem eigenen Kot liegen. Puten mit schweren Verletzungen. Die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch hat diese Bilder gemacht. Das Brisante? Die Ställe, in denen solche Zustände herrschen, sollen hohen Funktionären der wichtigen Landwirtschaftsverbände in Deutschland gehören. Wir verfolgen den Fall weiter. Außerdem Komplott gegen saubere Luft. Automobilkonzerne haben offenbar massiven Druck auf die Bundesregierung ausgeübt, um Abgasgrenzwerte zu umgehen. Und neuer Bombenhagel über Aleppo. Nach der kurzzeitigen Feuerpause wird die syrische Stadt jetzt so schwer getroffen wie lange nicht mehr. Zunächst mal geht es aber um die Supermarktkette Kaisers Tengelmann. Deren Mitarbeiter haben heute mit bangen Gefühlen auf die Aufsichtsratssitzung in Mülheim an der Ruhr geguckt, wo über die Zukunft des Unternehmens beraten wurde. Danach konnten sie noch nicht endgültig aufatmen, aber doch wieder etwas Hoffnung schöpfen. Eine Zerschlagung von Kaisers Tengelmann ist zunächst gestoppt. Allerdings gibt es nur eine Galgenfrist von etwa 2 Wochen. In dieser Zeit muss eine Lösung gefunden werden. Olaf Biernath berichtet.
Es ist die allerletzte Chance für Kaisers Tengelmann. 2 Wochen lang will Unternehmenschef Karl-Erivan Haupt noch verhandeln, um eine Lösung für die angeschlagene Supermarktkette zu finden. Das teilte das Unternehmen nach der Aufsichtsratssitzung in Mülheim an der Ruhr mit. Die befürchtete Zerschlagung ist zumindest vorerst vom Tisch. Aufsichtsrat Manfred Schick aus München ist erleichtert.
Wir gehen heute raus mit einem ganz anderen Gefühl. Es gibt keine Zerschlagung, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, es gibt reelle Chance zu überleben.
Eine Einigung wird aber schwierig. Die Supermarktkette steht mit dem Rücken zur Wand. Kundenzahlen und Umsätze sinken und das Geschäft bricht zunehmend weg, heißt es in einer Erklärung. Deshalb räume man für die Verhandlungen nur 2 Wochen ein. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt werden, werde der Vertrag mit Edeka zur Übernahme der Supermärkte von Kaisers Tengelmann beendet. Volker Bohne, Betriebsratsvorsitzender in Berlin, will die Chance trotzdem nutzen.
Es geht 23 Monate schon darum. Das wird immer weiter gemacht. Es ist klar, dass auf Dauer das Unternehmen so nicht aufrechterhalten werden kann, wenn keine Entscheidung getroffen wird. Und noch ist keine Entscheidung getroffen, heute, hier und jetzt. Es gibt noch die Möglichkeit, 3 Elefanten sitzen zusammen. Vielleicht finden die eine Lösung, die für alle positiv ist.
Marktführer Edeka und Kaisers Tengelmann hatten ihre Fusion bereits beschlossen. Doch das Bundeskartellamt legte sein Veto ein, weil es Wettbewerbsbehinderungen befürchtete. Das hebelte Wirtschaftsminister Gabriel zwar mit einer Ministererlaubnis aus, doch den Konkurrenten Rewe und Markant gelang es in einer Klage, die Fusion zu stoppen. Für die Mitarbeiter eine Hängepartie, die sich schon seit fast 2 Jahren hinzieht.
Ausblenden kann man das nicht. Nee. Ja, wie erträgt man das? Indem wir viel darüber reden? Hier auch auf der Arbeit und zu Hause.
Schlecht. Man schläft nicht, man hat nur noch Bauchschmerzen. Man geht nicht mehr mit Elan zur Arbeit.
Knapp 400 Filialen hat Kaisers Tengelmann in Deutschland. Mit 200, die meisten in Nordrhein-Westfalen, weitere 100 entfallen auf Berlin und Bayern. Sollte es zu einer Zerschlagung kommen, dürften vor allem in NRW-Filialen geschlossen werden. Hier gibt es die größte Supermarktdichte. Deshalb richten alle Beteiligten jetzt den Blick nach vorne und wollen sämtliche Energie in die Krisenbewältigung stecken, sagt Sabine Busch, Verdi-Vertreterin im Aufsichtsrat.
Wir haben die Rettung von 15.000 Arbeitsplätzen im Sinn. Das ist unsere Aufgabe als Arbeitnehmervertreter. Wir denken an die Beschäftigten, an deren Familien, die betroffen sind von einer Zerschlagung. Und wir richten uns mit dem Appell an alle Beteiligten an diesem runden Tisch, dass alle Möglichkeiten genutzt werden und dass alle ernsthaft jetzt an einer Rettung in letzter Sekunde mitarbeiten.
Wann die Gespräche fortgesetzt werden, ließen die Verantwortlichen offen. Klar ist aber, dass die Zitterpartie für die Mitarbeiter weitergeht.
Zwischen Bangen und Hoffen bei der Supermarktkette Kaisers Tengelmann, Olaf Biernath berichtete. Welche Rolle spielte in der ganzen Hängepartie eigentlich Gabriels Ministererlaubnis? Hätten damit Arbeitsplätze gerettet werden können? Oder hat der Wirtschaftsminister alles nur schlimmer gemacht? Jens Wiening kommentiert.
Die Ministererlaubnis von Sigmar Gabriel war ein Fehler. Er hätte sie nie geben dürfen, aber es war nicht der einzige Fehler im Fall Edeka und Kaisers Tengelmann. Die größte Verantwortung für die aktuelle Situation trägt niemand anders als Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haupt selbst. Er hat die Supermarktkette gegen die Wand fahren lassen. Eine Fusion mit Edeka sollte die Filialen retten, so der Plan. Doch das Kartellamt hat die geplante Fusion zu Recht untersagt. Die beiden Ketten hätten zu viel Macht auf dem umkämpften Lebensmittelmarkt gehabt. Sie hätten die Einkaufspreise bei den Zulieferern drücken und die Preise für die Lebensmittel in den Supermarktregalen nach oben treiben können. Und das hätte die Bürger getroffen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Gabriels Argument, die Arbeitsplätze bei Kaisers Tengelmann zu retten, war von dem Wunsch getrieben, als Held dazustehen. Er wollte sich auch die Unterstützung der Gewerkschaften sichern, mit Blick auf die Bundestagswahl 2017. Was Gabriel verschweigt, die Rettung der Arbeitsplätze bei Kaisers Tengelmann hätte woanders Jobs gekostet, bei Zulieferern, vielleicht bei Edeka selbst und bei anderen Supermarktketten. Denn keiner würde nach der Fusion auch nur einen einzigen Joghurt mehr kaufen als vor der Fusion. Es ist bitter, es ist traurig und für jeden einzelnen Beschäftigten bei Kaisers Tengelmann ein persönliches Drama, das betroffen macht. Aber es ist und bleibt nichts anderes als eine Marktbereinigung. Es trifft entweder die Mitarbeiter von Kaisers Tengelmann oder andere Arbeitnehmer, die keine so große Lobby haben wie Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub. Deshalb hätte Gabriel nie eingreifen dürfen. Durch die Klagen vor dem Oberverwaltungsgericht Düsseldorf gegen seine Ministererlaubnis ist die ganze Angelegenheit zusätzlich noch zu einer unendlichen Hängepartie geworden. Gabriel hätte aus dem Fehler eines SPD-Kanzlers lernen können. Gerhard Schröder ließ sich 1999 feiern, nachdem er mit einem Rettungsplan den Baukonzern Holzmann vor dem Konkurs bewahrte. 2,5 Jahre später war Holzmann trotzdem pleite. Der Konzern wurde zerschlagen. Wenn Politiker in den Markt eingreifen, ist das selten eine gute Idee.
Jens Wiening kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Hagen im Mai dieses Jahres. Zwei Fahrer liefern sich ein Rennen in der Innenstadt. Einer der Raser rammt andere Autos. 5 Menschen werden schwer verletzt. Ein 6-Jähriger schwebt tagelang in Lebensgefahr. Nur eines von vielen Autorennen mit tragischem Ausgang. Der Bundesrat hat heute eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, um die Teilnehmer solcher Rennen härter zu bestrafen. Die Initiative hat zwar nur wenig Aussicht auf Erfolg, denn Verkehrsminister Dobrindt hat schon klargemacht, dass seiner Meinung nach die bisherige Gesetzeslage ausreichend ist. Aber der nordrhein-westfälische Justizminister Kutschaty fand heute viele Gründe für den Vorstoß. Dagmar Pepping berichtet von der Sitzung des Bundesrates.
Das Problem dränge, sagte Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty. Illegale Autorennen seien zu einem lebensgefährlichen Trendsport auf deutschen Straßen geworden, so der SPD-Politiker.
Allein in Nordrhein-Westfalen hat es im letzten Jahr 230 angezeigte sogenannte illegale Autorennen gegeben. Und jeder dieser Vorfälle, meine Damen und Herren, hat das Potenzial, das Leben und die Gesundheit Unschuldiger zu ruinieren.
Bislang droht solchen Rasern ein Bußgeld oder ein vorübergehendes Fahrverbot von einem Monat. Die Gesetzesinitiative des Bundesrates macht die Teilnahme an illegalen Autorennen nun zu einem Straftatbestand mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren.
Die Einstufung als Straftat ermöglicht auch eine weitere Sanktion, nämlich die Entziehung der Fahrerlaubnis. Das bedeutet, der Führerschein ist erstmal weg und man muss, um ihn wiederzubekommen, ihn erst wieder neu machen und beantragen. Dadurch können extreme Raser auch über einen längeren Zeitraum aus dem Verkehr gezogen werden.
Falls bei illegalen Autorennen Menschen zu Tode kommen oder schwer verletzt werden, sind bis zu 10 Jahre Haft möglich.
Ich denke, wir sind uns einig, nur durch ein entschlossenes Vorgehen werden wir die Raserszene beeindrucken und von ihrem gefährlichen Treiben abhalten können.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU verweist darauf, dass illegale Autorennen bereits jetzt in schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden können. Er setzt vor allem auf stärkere Kontrollen der Polizei. Zuvor hatten im Bundesrat 4 Länder einen neuen Vorstoß für ein Einwanderungsgesetz gestartet. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Thüringen fordern die Bundesregierung auf, einen Entwurf vorzulegen, der den Zuzug von Fachkräften attraktiver machen soll. Deutschland profitiere von gesteuerter Zuwanderung, betonte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD. Mit Blick auf eine immer weiter alternde Bevölkerung.
Lassen Sie uns deshalb für Menschen, die wir hier in Deutschland als Arbeitskräfte dringend benötigen, einen praktikablen Zugang schaffen, und zwar ausdrücklich jenseits des Asylsystems. Ein Weg, den wir je nach Bedarf für mehr oder weniger Arbeitskräfte öffnen können.
Der Antrag wurde zur weiteren Diskussion in die Ausschüsse des Bundesrates verwiesen. Bereits 2015 hatten mehrere SPD-geführte Länder einen Anlauf für ein Einwanderungsgesetz unternommen, ohne Erfolg. Bei der heutigen Sitzung machte die Länderkammer gleich für mehrere Bundestagsgesetze den Weg frei. Beispielsweise für die Reform des Sexualstrafrechts. Künftig macht sich ein Täter der Vergewaltigung schuldig, wenn er sich über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt. Eine Gewaltanwendung ist für eine solche Verurteilung nicht mehr nötig. Ein längst überfälliger Paradigmenwechsel im Strafrecht, lobte Hamburgs Justizsenator Till Steffen von den Grünen.
Jede sexuelle Handlung gegen den Willen einer Person wird künftig strafbar sein. Nein wird endlich auch Nein heißen.
Ebenfalls gebilligt das Prostituiertenschutzgesetz, das unter anderem eine Anmeldepflicht für Prostituierte und eine Kondompflicht vorsieht. Außerdem müssen Betreiber von Bordellen zukünftig eine Erlaubnis einholen. Eine längst überfällige Regelung, so Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig.
Salopp gesagt hat jede Pommesbude in Deutschland schärfere Regeln und bessere Kontrollen als Bordelle. Und das kann nicht sein.
Außerdem stimmte der Bundesrat dem Pariser Klimaschutzabkommen zu. Für die Ratifizierung durch Deutschland fehlt nun nur noch die Unterschrift von Bundespräsident Joachim Gauck.
Was tun, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird? Wer unterstützt bei der Betreuung zu Hause? Wie lässt sich das alles bezahlen? Künftig soll es dazu eine bessere Beratung in den Kommunen geben. Das steht im dritten Pflegestärkungsgesetz, über das der Bundestag heute beraten hat. Außerdem soll es mehr Angebote für Pflegebedürftige geben, gerade auch in Gebieten, die bislang unterversorgt sind. Die Opposition bezweifelt allerdings, dass dieses Gesetz den Betroffenen wirklich etwas nutzt. Volker Schaffranke berichtet über die Debatte in Berlin.
Im Bereich der Pflege hat sich die Große Koalition viel vorgenommen. In einer ersten Reformstufe wurden die Pflegeleistungen ausgeweitet, flexibel nutzbar gemacht und die Angehörigenhilfe verbessert. Ab dem kommenden Jahr lösen 5 Pflegegrade die alten 3 Pflegestufen ab. Und nun soll im dritten Pflegestärkungsgesetz die Beratung vor Ort ausgeweitet werden. Die Kommunen werden künftig für Betroffene und Angehörige Ansprechpartner in Sachen Pflege sein, so Ingrid Fischbach. Die CDU-Politikerin aus Herne ist Staatssekretärin im Gesundheitsministerium.
Kommunen können künftig Beratungsleistungen in der Pflege selbst anbieten und sie können weitere Pflegestützpunkte auf den Weg bringen, damit die Menschen, die Beratung brauchen, auch Anlaufstellen haben, um die Beratung zu bekommen.
Das bedeutet auch, die Gemeinden werden mit den Pflegekassen zusammenarbeiten müssen. Zunächst gibt es einen Modellversuch in 60 Kreisen.
Die Strukturen und Rahmenbedingungen der Pflege müssen stimmen, damit sie für die Pflegenden und Angehörigen auch ein Leben noch gewährleisten, das in Selbstbestimmtheit und auch in Würde geführt werden kann.
Die Opposition stört sich nicht daran, dass für Pflegebedürftige künftig wohnortnahe Unterstützung angeboten werden soll. Die linken Abgeordnete Pia Zimmermann fragt sich allerdings, warum dies erst in einem Modellversuch geschieht und nicht für alle Kommunen möglich ist.
Gerade mal 60 Modellkommunen von über 11.000 Kommunen kommen in den Genuss. Was für ein Hohn! Und außerdem, eine echte Entscheidung über die Versorgungsangebote dürfen die Kommunen gar nicht treffen. Und Pflegesatzverhandlungen finden weiterhin hinter verschlossenen Türen statt.
Ein zentrales Thema im geplanten Gesetz ist der Kampf gegen Betrug. Vor einigen Monaten wurde aufgedeckt, Ärzte, Heime, Betroffene und Pflegedienste rechneten falsch ab und kassierten zusätzliches Geld, ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Das soll durch die neuen Regelungen nicht mehr möglich sein, so wünscht es sich Gesundheitsstaatssekretärin Ingrid Fischbach.
Künftig werden dadurch alle Pflegedienste regelmäßig geprüft, auch jene, die nur Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung erbringen. Und es werden alle Patienten in die Stichproben mit einbezogen, also auch Menschen, die ausschließlich Leistungen zur häuslichen Pflege erlangen und beziehen.
Das dritte Pflegestärkungsgesetz wird jetzt in den Ausschüssen des Bundestages beraten und soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.
Die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch erhebt schwere Vorwürfe gegen führende Bauernfunktionäre in Deutschland. In ihren Stellen soll es zu massiven Tierschutzverletzungen gekommen sein. 3 der Funktionäre kommen aus dem Münsterland und Holger Beller ist dort der Geschichte nachgegangen.
Schwer verletzte Schweine mit großen Wunden und vereiterten Augen, blutige abgebissene Schwänze. Diese Bilder wollen Aktivisten der Organisation Animal Rights Watch im vergangenen Jahr heimlich in Stellen führender deutscher Bauernfunktionäre gemacht haben. Der Vorwurf? In den Stellen werde in hohem Maße tierschutzwidrig gehandelt. Erasmus Müller von Animal Rights Watch erläutert, wie die Aufnahmen entstanden sind.
Die Bilder werden von Leuten gemacht, die halt ehrenamtlich auf eigenes Risiko in diese Anlagen nachts reingehen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sonst diese Aufnahmen so realistisch zu machen. Und die geben diese Bilder dann an uns weiter und wir veröffentlichen es.
12 Bauernfunktionäre sind so ins Visier von Animal Rights Watch geraten. Darunter etwa der westfälische Bauernpräsident Johannes Röhring und Paul Hegemann, der Vorsitzende des Zentralverbandes der deutschen Schweineproduktion. Beide haben ihre Höfe im Münsterland. Schwere Vorwürfe erheben die Tierschützer auch gegen Funktionäre aus Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Anzeige wollen sie aber nicht erstatten. Für Animal Rights Watch sind das nämlich keine Einzelfälle.
Wir haben diese Recherche deswegen veröffentlicht, um zu zeigen, wenn es selbst bei Deutschlands obersten Tierhaltern so aussieht, dann sieht es halt überall so aus.
Der Deutsche Bauernverband kritisierte die Verwendung des Videomaterials. Es sei unter dubiosen Umständen zustande gekommen. Die kritisierten Funktionäre reagierten ganz unterschiedlich. Der Vorsitzende des Zentralverbandes der deutschen Schweineproduktion, Paul Hegemann, hat die Vorwürfe zumindest teilweise eingeräumt. Er sei wirklich geschockt gewesen von den Bildern. Zwar könne er sich darauf noch keinen richtigen Reim machen, aber auf Nachfrage sagte er, dass es zu der fraglichen Zeit Probleme in seiner Schweinemast gegeben habe, bis hin zum Kannibalismus. Ganz anders der westfälische Bauernpräsident Johannes Röhring. Er hat sich heute auf seinem Hof der Presse gestellt.
Deswegen sagen wir, unsere Tierhaltung ist in Ordnung. Wir kümmern uns um die Tiere tagtäglich durch Stallrundgänge und viele andere Maßnahmen.
Alle kranken Schweine, die auf den Bildern zu sehen sind, seien rechtzeitig von den gesunden Tieren getrennt und behandelt worden. Das habe sein Hoftierarzt in einer eidesstattlichen Erklärung bestätigt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Abgasskandal und kein Ende. Jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen die Automobillobby. Vertreter von Konzernen wie Daimler, Ford und BMW sollen massiven Druck auf die Bundesregierung ausgeübt haben. Ziel war, länger Autos bauen zu können, die zu viel giftige Abgase ausstoßen. Das ergeben Unterlagen aus dem Kanzleramt, die WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen. Drastische Zahlen sollten die Regierung beeinflussen, damit sie im Sinne der Autokonzerne in Brüssel abstimme. Peter Hornung berichtet.
400.000 Dieselautos weniger, ein Verlust von bis zu 1,7 Milliarden Euro. Das alleine sei der Schaden bei Ford, ließ ein Manager aus Köln vergangenen Oktober das Bundeskanzleramt wissen. Wenn die Autohersteller gezwungen würden, die Stickoxid-Grenzwerte bei realitätsnahen Abgasmessungen strenger einzuhalten, sei dies ein Jobkiller. Die EU-Kommission zeige wegen VW eine Überreaktion. Die Bundesregierung müsse eine industriefreundlichere Position einnehmen. BMW überließ das Lobbying im Kanzleramt offenbar der Bayerischen Staatskanzlei. Die Autoindustrie sei nicht in der Lage, die anvisierten EU-Vorgaben umzusetzen, heißt es in einem vertraulichen Positionspapier für das Kanzleramt. Dann listet die Münchner Staatskanzlei die Forderungen von BMW einzeln auf. Die EU-Kommission wollte vorschreiben, dass Dieselautos die Grenzwerte bei Straßenfahrten nur gering überschreiten dürfen. Nach Intervention von Mitgliedstaaten wie Deutschland sind diese Limits nun um einiges höher ausgefallen. Die Autos dürfen deutlich mehr Stickoxide ausstoßen, als die EU-Kommission ursprünglich wollte.
Auch heute wieder verhandeln sie über Syrien. In New York loten US-Außenminister Kerry und der russische Außenminister Lavrov aus, ob eine neue Waffenruhe für das Bürgerkriegsland geschlossen werden kann. Auf der Rednerliste bei den Vereinten Nationen steht für den Abend auch der deutsche Außenminister Steinmeier, der zuletzt ein mehrtägiges Flugverbot über Syrien verlangt hatte. In der Nacht und am Vormittag flogen Kampfflugzeuge offenbar die schwersten Angriffe seit langem auf die Millionenstadt Aleppo. Die syrische Armee sprach vom Auftakt einer umfassenden Offensive. Jürgen Strüjak berichtet vom neuen Bombenhagel über Aleppo.
Es sind wahre Bombenteppiche, die seit der Nacht vom Donnerstag zum Freitag über dem Osten von Aleppo ausgelegt werden. Im Programm des Fernsehsenders El Hadath schildert der Aktivist Baha el-Halabi das Inferno. Allein von der Morgendämmerung bis kurz vor Mittag haben rund 100 Angriffe stattgefunden. Es werden verschiedene Waffen eingesetzt, auch verbotene. Phosphorbomben zum Beispiel und Streumunition. Die Zerstörungen sind enorm. Es gibt Bombenkrater von 5 Metern Tiefe. Ein Angehöriger einer Zivilschutzeinheit Vergangenheit erklärt, dass allein auf das Viertel El Ansari 25 Angriffswellen geflogen wurden. Heute am Morgen wurde das Zivilschutzzentrum hier bombardiert. Helfer und Feuerwehrleute versuchten sofort, die Verschütteten zu bergen. 4 Autos wurden zerstört. Ein Wagen der Feuerwehr kann nicht mehr eingesetzt werden, ebenso wenig wie einer der Krankenwagen. Das Zentrum des Viertels El Haydariya wurde auch angegriffen. Die Zerstörungen sind enorm. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in mehreren Fällen auch die berüchtigten Fassbomben abgeworfen. Außerdem soll die syrische Luftwaffe bei ihren Angriffen von der russischen unterstützt worden sein. Die Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle können nicht unabhängig überprüft werden. Ein Vertreter der Zivilverteidigung erklärte, dass seit dem Freitagmorgen 80 Zivilisten ums Leben kamen. Die Angriffe konzentrieren sich auf den Osten von Aleppo, wo rund 250.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Dieser Teil der Stadt wird von Aufständischen kontrolliert. Die Regierung in Damaskus hatte am Donnerstag angekündigt, ihre Einheiten wollten mit einer neuen Offensive die Rebellen aus ganz Aleppo vertreiben. Ein Militärvertreter erklärte, dass die Armee mit Aufklärungseinsätzen sowie Luftangriffen begonnen habe, denen in den nächsten Tagen eine Bodenoffensive folge. Wenn die Behauptungen von Augenzeugen stimmen, dann sind die Bodentruppen längst unterwegs. Soldaten der Regierung sollen bereits Gebäude eingenommen haben und weiter vorrücken. Am Donnerstagabend hat die Armee die Bewohner von Aleppo dazu aufgefordert, sich von den Stellungen der, so wörtlich, terroristischen Gruppen fernzuhalten. Man habe Fluchtrouten eingerichtet. Jeder, der möchte, könne die belagerten Viertel verlassen. Der Aktivist Baha el-Halabi glaubt, dass für viele diese Option nicht in Frage kommt. Die Zivilisten in Aleppo haben kein Vertrauen in das Regime, dessen Luftwaffe sie hier seit längerem bombardiert. Sie werden es bevorzugen, zu bleiben und auf den Tod zu warten.
Ein syrischer Aktivist zur Situation der Menschen in Aleppo. Die Bundeswehr will ihren Ausbildungseinsatz im Nordirak ausweiten. Das hat Verteidigungsministerin von der Leyen bei einem Besuch in der Kurdenmetropole Erbil angekündigt. Es geht um die vermutlich bevorstehenden Kämpfe um die Millionenstadt Mosul, die noch von der Terrormiliz IS besetzt ist. Die deutschen Soldaten sollen kurdische Peschmerga und andere irakische Kämpfer nur wenige Kilometer hinter der Frontlinie trainieren. Von der Leyen überzeugte sich heute selbst davon, was der bisherige Einsatz gebracht hat. Christina Nagel begleitete die Ministerin.
Aufmerksam beobachtet Verteidigungsministerin von der Leyen, wie die Peschmerga vorrücken. Durch den Hof ins nächste Haus des German Village, mitten im Ausbildungslager Naslava am Rande von Erbil. Die Gebäudeansammlung ist einem Dorf nachempfunden, das von der Terrormiliz des IS befreit wurde. Es gibt Minen, Wälle und Tunnelsysteme. Unter der Anleitung der Bundeswehr wird hier der Häuserkampf trainiert. Die Königsdisziplin, wie die Soldaten sagen. Am Ende gibt es Applaus für die Peschmerga und anerkennende Worte von der Verteidigungsministerin.
In den vergangenen 2 Jahren haben wir erleben können, mit welcher Tapferkeit und mit welchem Mut sie sich Daesh entgegengestellt haben, Daesh zurückgeschlagen haben, die Flüchtlinge im Land beschützen, aber eben auch Territorium zurückgewonnen haben.
Eine entscheidende Schlacht steht aber noch aus. Mosul, die zweitgrößte Stadt des Irak, soll zurückerobert werden. Eine Stadt, in der geschätzt noch 1,5 Millionen Menschen leben. Der Schutz der Zivilbevölkerung, wird von der Leyen nicht müde zu betonen, müsse absolute Priorität haben. Ausdrücklich begrüßt sie, dass es enge Absprachen zwischen der Zentralregierung in Bagdad und der kurdischen Regionalregierung gibt. Jedwede Form von Racheakten müsse vermieden werden, sagt sie im Beisein von Kurdenpräsident Barzani. Die Aussöhnung zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden müsse vorangetrieben werden. Deutschland, verspricht sie, werde das Land auf diesem Weg eng begleiten und auch beim Wiederaufbau helfen. Auch jetzt ist die Ministerin nicht mit leeren Händen gekommen. Feierlich übergibt sie am Mittag Peschmerga-Minister Sinjari eine neue Kfz-Werkstatt. Einsatzfahrzeuge können hier gewartet und repariert werden, ein weiteres Stück Hilfe zur Selbsthilfe. Noch wichtiger ist den Peschmerga aber etwas anderes. Das Versprechen der Ministerin, die Ausbildungsmission künftig flexibler zu handhaben.
Das heißt, wenn sie in ruhigen Gebieten entfernt von der Front sind, dass wir bereit sind, dorthin zu gehen.
Entfernt von der Front heißt aber trotzdem näher an der Front als bisher. Die Sicherheit für die deutschen Soldaten, schiebt die Ministerin deshalb noch einmal nach, habe natürlich oberste Priorität. Ein neues Mandat ist für die Flexibilisierung aus ihrer Sicht nicht notwendig. Auch die Truppenstärke reiche aus. Zurzeit sind 140 deutsche Soldaten im Nordirak im Einsatz.
Es ist eine Frage der Effizienz, der Zeitersparnisse. Und wir haben ja das gemeinsame Ziel, dass wir die Peschmerga so gut wie möglich ausbilden, damit sie diese große Aufgabe leisten, den IS endgültig auch in Mosul zu schlagen.
Ein Kampf, der von den Peschmerga, der irakischen Armee und den schiitischen Milizen aus Sicht des deutschen Chefausbilders Major René Braun wohl alles abverlangen wird. Geht es doch um die Region, die im Irak als das letzte Rückzugsgebiet des IS gilt.
Er wird lange kämpfen und dann wird er, wie er es ja auch selbst angekündigt hat, vermutlich in Nordafrika seinen neuen Schwerpunkt suchen, in Libyen. Das ist meine persönliche Bewertung. Aber er wird lange kämpfen und es könnte einen hohen Blutzoll geben.
Die deutschen Soldaten versuchen, die Peschmerga bestmöglich vorzubereiten. Die Kämpfer wissen das zu schätzen. Für die Ministerin haben sie entlang der Strecke zum German Village an jeden Strommasten eine deutsche Fahne gehängt. Am Tor prangt das Konterfei der Ministerin. Sie, sagt einer der Peschmerga, sei längst eine von ihnen.
In Bratislava ist heute ein trojanisches Pferd durch die Stadt gerollt. Verbraucherschützer protestierten damit symbolisch gegen das Freihandelsabkommen CETA, über das die zuständigen Minister der Europäischen Union dort berieten. Nach Meinung der Gegner stellt CETA genau wie TTIP die Interessen von Konzernen über die von Bürgern. Auch im Konferenzgebäude in der slowakischen Hauptstadt sahen viele das Abkommen kritisch. Anders als der deutsche Wirtschaftsminister Gabriel. Er sprach in Bratislava davon, dass umstrittene Punkte beim Freihandelsabkommen mit Kanada nachgebessert werden sollen und zeigte sich optimistisch, dass CETA noch die nötige Zustimmung findet. Ralf Siener berichtet.
Hörbar zufrieden verließ er Bratislava, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Ja, wir hatten gerade eine ausgesprochen gute Diskussion im Handelsministerrat über das Abkommen mit Kanada.
Das CETA-Abkommen der EU mit Kanada setzt nach Gabriels Einschätzung den Standard für die Überarbeitung alter Freihandelsverträge und für die zukünftigen Freihandelsgespräche mit den USA.
Ich glaube, dass CETA den Standard setzen wird für alle künftigen Abkommen. Ich bin allerdings auch dafür, dass wir die alten Abkommen auf diesen guten Standard Schritt für Schritt anheben.
Wenn Washington sich nicht bewegt und die noch amtierende und die zukünftige US-Administration nicht ähnlich wie Kanada bereit ist, europäischen Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen zu ermöglichen und private Schiedsgerichte durch ein reguläres, transparentes Handelsgericht mit der Möglichkeit eines Revisionsverfahrens à la CETA zu ersetzen, dann hat TTIP keine Chance. Jedenfalls nach Einschätzung der Wirtschaftsminister aus Frankreich, Österreich und der Bundesrepublik.
Wenn die USA sich dem nicht anschließen wollen, dann wird es auch kein Abkommen mit den USA geben können.
So die Prognose des Bundeswirtschaftsministers. Zwar betonte die für die TTIP-Verhandlungen zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström in Bratislava, nein, TTIP sei keineswegs tot, im Gegenteil.
Negotiations are continuing.
TTIP-Verhandlungen gehen weiter, und zwar bereits im kommenden Monat in New York. Die Mehrzahl der EU-Handelsminister sprach sich heute in Bratislava ganz eindeutig für die Fortsetzung der TTIP-Gespräche aus. Doch aus deutscher, französischer und österreichischer Sicht muss ein Freihandelsabkommen mit den USA mindestens den Standard der CETA-Vereinbarung mit Kanada in Sachen Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz erfüllen. CETA sei in diesen Punkten geradezu vorbildlich und eine Weltpremiere, so Sigmar Gabriel.
Zum ersten Mal setzen wir sozusagen wirtschaftlichen Erfolg ins Verhältnis zur Sicherung der Rechte der Zivilgesellschaft.
Zwar gibt es in Belgien, Österreich und Deutschland erhebliche Vorbehalte gegen das Abkommen mit Kanada. Kritiker befürchten eine Einschränkung des Arbeitnehmerschutzes und des Vorsorgeprinzips beim Verbraucherschutz und lehnen Klagemöglichkeiten für Konzerne diesseits der bereits existierenden Gerichtsbarkeit entweder prinzipiell ab oder fordern weitergehende Einschränkungen von Klagemöglichkeiten für Konzerne.
Es gibt also noch ein paar Dinge zu tun,
räumte der Bundeswirtschaftsminister in Bratislava ein. Möglichst schnell soll deshalb das Europaparlament mit den nationalen Parlamenten beraten und die EU-Kommission gemeinsam mit Kanada für nachträgliche CETA-Klarstellungen sorgen. Bereits im Frühjahr könnten dann Kernbestandteile des Kanada-Abkommens vorläufig in Kraft treten. Denn dazu reicht die einfache Mehrheit im Europaparlament. Und die ist nach Einschätzung von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz dem Kanada-Abkommen sicher.
Und damit endet das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekans.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.